Willkommen zu BFN On Air, dem Nachhaltigkeitspodcast der JLU, in dem wir in jeder Ausgabe spannende Inhalte rund um das Thema Nachhaltigkeit mit unseren Gästen besprechen. Eure ModeratorInnen heute sind Christine Hügelschäfer und
Markus Kieslich
vom Büro für Nachhaltigkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute dürfen wir Professor Dr. Wenke Gwoszcz bei uns begrüßen. Professor Dr. Gwoszcz leitet die Professur für Versorgungs- und Verbrauchsforschung am Fachbereich 09 der JLU. Sie ist also Expertin für nachhaltigen Konsum, Gesundheitsverhalten und Verbraucherpolitik mit einem besonderen Schwerpunkt auf Ernährung und wird uns heute Einblicke in die Themen nachhaltige Ernährung und Nudging geben. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Gwoszcz. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir steigen immer auch so ein bisschen locker ein mit einem Geräusch oder einer Schätzfrage. Heute haben wir eine Schätzfrage für Sie mitgebracht. Und zwar gibt es den Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Da werden Personen über ihre Ernährungsgewohnheiten befragt. Wie viel Prozent, glauben Sie denn, geben an, dass sie beim Kauf von Lebensmitteln auf Umwelt- und ressourcenschonende Produktion, fairen Handel oder ökologische Erzeugung achten?
Also auf jeden Fall die Mehrheit, bestimmt über 80%. Ich kenne die Zahl jetzt nicht genau, aber würde auf jeden Fall über 80% schätzen und wahrscheinlich werden es auch nicht alle dann tun.
Also die Mehrheit stimmt auf jeden Fall. Also je nachdem, nach was man fragt, sind es zwischen 68% und 70% da in dieser Umfrage und zeigt eigentlich, dass das durchaus vorhanden ist, dass man darauf achten möchte.
Genau, jetzt schauen wir uns aber auch mal die endgültigen Zahlen an, weil man könnte natürlich meinen, dass der Konsum biologisch erzeugter Lebensmittel als ein Ansatzpunkt für nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung relativ weit verbreitet sein müsste. Tatsächlich machen Bioprodukte oder haben Bioprodukte 2022 aber nur knapp 6,3% des gesamten Lebensmittelumsatzes ausgemacht. Das heißt, der offenbar weit verbreitete, vielleicht auch ein bisschen abstrakte Wunsch, nachhaltige Lebensmittel zu kaufen oder zu konsumieren, trifft hier auf ein Produktsortiment, was aktuell noch eine ziemliche Marktnische darzustellen scheint. Da gibt es natürlich teilweise verschiedene Gründe für, wie zum Beispiel ein mangelndes Angebot oder auch Preisunterschiede und damit eine zusammenhängende geringe Nachfrage. Aber sehen Sie generell ein Problem, dass sich nachhaltige Verhaltensweisen oft nicht in aktiven Handlungen und damit eben auch in einer wirtschaftlichen Nachfrage umsetzen?
Ja, das ist was wir ganz häufig beobachten, ne? Dass Leute die Intention haben, jetzt habe ich das ein bisschen überschätzt, aber auch 65 oder wie das waren, bis 70%, das sind natürlich sehr viele, die Mehrheit der VerbraucherInnen, die sich nachhaltig ernähren möchten. Und dann sehen wir hier einen Umsatz von 6,3%, das ist natürlich nicht viel, ne? Das spiegelt gar nicht diese Absichten, die wir haben, wider. Ganz kurz vielleicht, das geht ja jetzt um Bioprodukte, ich möchte das mal kurz trennen, Bioprodukte, das heißt nicht unbedingt, dass das nachhaltig ist, ja. Das kann sein, dass Bioprodukte auch nicht nachhaltiger sind, weil sie einen höheren Flächenverbrauch haben. Das kommt darauf an, welche Nachhaltigkeits- oder Umweltdimension wir jetzt zur Hand nehmen. Wenn wir Pestizide nehmen zum Beispiel, dann ist das natürlich nachhaltiger. Und da kommt es darauf an, was ist uns wichtig als VerbraucherInnen. Also Bio ist nicht gleich nachhaltig. Das kann nachhaltiger sein, muss aber nicht. Und dann komme ich gern zu dieser Lücke. Wir nennen sie Intentionsverhaltenslücke oder Einstellungsverhaltenslücke. Die hat unterschiedliche Namen in der Verbraucherforschung. Aber eigentlich finden wir das ganz häufig, weil selbst mit den besten Absichten, wir haben die Einstellung, wir wollen wirklich etwas Gesundes, Nachhaltiges, Umweltfreundliches tun. Und wir haben wirklich die Absicht, das zu tun, aber in der Situation passieren verschiedenste Dinge. Sie haben das ja schon ein bisschen angesprochen, die Preise zum Beispiel. Die Preise sind ein großer Einflussfaktor für unsere Kaufentscheidung. Und wir sehen das gerade bei höherpreisigen Produkten, bei Fleischprodukten zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Fleisch, da finden wir eine große Diskrepanz zwischen konventionellem Fleisch und biologischem Fleisch. Und wenn wir aber jetzt uns bei Milch umschauen oder niedrigpreisigeren Lebensmittelprodukten, da ist der Preisunterschied nicht so hoch. Da kann das eigentlich nicht wirklich die große Rolle spielen. Aber wir haben auch soziale Einflüsse, die eine große Rolle spielen. Wenn ich mit jemandem einkaufen gehe, der Nachhaltigkeit oder Bio oder so doof findet, dann machen wir das eher auch nicht. Und da gibt es viel Forschung zu. Die Situation spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle. Ja? Das physische Umfeld und auch meine Gewohnheiten spielen eine Riesenrolle. Die kommen einfach da rein. Wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt, überlegen Sie mal, denken Sie an sich selber. Wenn man einkaufen geht, möchte man müde, vielleicht nach der Arbeit. Man möchte einfach nur schnell einkaufen, was man einkaufen muss. Man nimmt dann noch die Angebote und die schönen aussehenden Produkte mit oder was gut riecht. Aber ansonsten gehe ich da einfach so schnell wie möglich durch, weil selten gehen wir Lebensmittel einkaufen, um wirklich Spaß zu haben. Das ist ja selten ein Hobby, vielleicht, wenn ich auf den Markt gehe, aber sonst im Supermarkt nicht. Und das ist wirklich das Problem, ne? Dass in der Situation, in der wir sind, wo wir die Entscheidungen treffen, dass da ganz viele Einflüsse auf uns reinprasseln und die auch unser Kaufverhalten entscheiden.
Also Verhalten ist da schon ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir haben jetzt über nachhaltige Verhaltensweisen geredet und werden dann natürlich auch weiter noch drüber reden und genau über diese Lücke nochmal genauer ausflaggen. Im Podcast Hessen schafft Wissen haben Sie über die Zusammenarbeit interdisziplinären Forschungsgruppen schon mal gesagt, dass Nachhaltigkeit auch ein sehr schwieriger Begriff ist. Also manchmal braucht man eine ganze Weile, um da überhaupt erstmal das gleiche Framing zu haben und überhaupt eine gleiche Definition von Nachhaltigkeit zu haben. Zuletzt hatten wir nämlich einen Chemiker auch hier bei uns im Podcast, also Professor Jürgen Janek aus dem Fachbereich 08. Und wir haben ihn ebenfalls nach seiner Definition zur Nachhaltigkeit gefragt. Und er hat das eben sehr aus einer Perspektive eben des Chemikers beantwortet. Und daran anknüpfend, was macht denn für Sie Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Verhaltensweisen aus?
Ich weiß, dass Professor Jürgen Janek und ich, wir haben unterschiedliche Definitionen von Nachhaltigkeit. Er hat eine engere, wie Sie gesagt haben, von der Chemiker-Sicht, die Definition des Begriffs Nachhaltigkeit. Und wir definieren Nachhaltigkeit viel, viel breiter. Also wir nehmen die Ökologie, die Wirtschaft und das Soziale mit rein, dass wir wirklich ganz breit die drei Dimensionen, die drei Säulen der Nachhaltigkeit uns anschauen. Wir nehmen zeitlichen Faktor mit rein, das heißt, die Bedürfnisse heutiger Generation zu befriedigen, ohne aber die Möglichkeiten der zukünftigen Generationen irgendwie zu behindern oder einzuschränken. Und auch regional finden wir sehr wichtig, gerade wenn man an Bekleidung, aber auch im Lebensmittelkonsum denkt, ist natürlich regional sehr wichtig, geografisch, global gesehen wichtig. Ne? Wenn wir denken an Kakao, Kaffee, Avocado, all die problematischen Lebensmittel, die ja doch einiges im Umweltbereich und Soziales und auch ökonomisch nicht Nachhaltigkeit aufweisen. Und deswegen beziehen wir auch den regionalen Faktor mit ein. Wichtig ist vielleicht auch nochmal zu nachhaltigem Lebensmittelkonsum zu gehen, weil Nachhaltigkeit an sich ist natürlich breiter gefasst, aber nachhaltiger Lebensmittelkonsum, der fängt an, wenn ich quasi mir überlege schon, was ich kaufen möchte, also vor dem Einkauf, dann Zubereitung und Lagerung, aber auch der Verzehr bis hin zur Entsorgung von Lebensmitteln. Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenproblem, wenn wir an Klimawandel denken, CO2-Emissionen. Und hier sind natürlich wichtig dann die Auswirkungen auf die Umwelt, auf die physische und psychische Gesundheit und die soziale Gerechtigkeit. Das sind so die Schwerpunkte, die wir in unserer Forschung oder ich in meiner Forschung setze, wobei andere Leute dann auf die wirtschaftliche Seite gucken. Die lassen wir ein bisschen aus, denken wir, das machen die Unternehmen und die BWLer.
Zu Beginn unserer Podcast-Folgen machen wir auch immer ein bisschen Recherche bzw. Personenrecherche. Und auf der Webseite Ihrer Professur findet man eben entsprechend auch Projekte, an denen Sie in der Vergangenheit gearbeitet haben oder an denen Sie aktuell auch noch arbeiten. Und eines dieser aktuellen Forschungsprojekte, Plan Eat, befasst sich mit dem Weg hin zu einer gesünderen und nachhaltigen Ernährung, also einer Transformation des Ernährungssystems. Das Projekt wird auch im eingangs erwähnten Ernährungsreport des Bundesministeriums vorgestellt. Können Sie uns das Projekt hier nochmal kurz beschreiben und uns erklären, wieso das Thema nachhaltige Ernährung insgesamt so wichtig ist und was eigentlich die größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Transformation sind?
Sehr gerne. Plan Eat ist so ein typisches Projekt, was ich mache oder wo ich mitmache. Das ist ein großes EU-Verbundprojekt und besteht aus ganz vielen verschiedenen WissenschaftlerInnen aus verschiedensten Disziplinen, aber auch an kleinen Firmen oder NGOs. Und genau hier kommt dieses Problem rein. Was verstehen wir unter Nachhaltigkeit? Erstmal brauchen wir 1-2 Jahre, bis wir wirklich von denselben Sachen sprechen. Also, dass wir wirklich, wenn wir Nachhaltigkeit meinen, nicht nur Umwelt meinen, sondern auch die Gesundheit mit abdecken und so. Was verstehen wir? Soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Umwelt. Was sind denn die Umweltfaktoren, die wir heranziehen wollen? Weil auch da gibt es ja 1000 verschiedene Begriffe oder Indikatoren, die man so annehmen kann. Ne? Nehmen wir Klimawandel, nehmen wir Ozeanversäuerung, Süßwasserverbrauch und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, da gibt es ExpertInnen dafür. Aber genau in dem Projekt versuchen wir, die verschiedenen Sachen zusammenzubringen, die verschiedenen Perspektiven. Wir schauen hier uns an von der Mikroperspektive, also von individuellen VerbraucherInnen, da schauen wir drauf, bis hin zur Politik. Was können wir auf großer politischer Ebene, auf EU-Ebene tatsächlich bewirken? Und über Unternehmen natürlich oder lokale Vereine oder auch Politiker. Da nehmen wir alle mit an Bord und versuchen das in 9 verschiedenen Ländern mit 9 verschiedenen Zielgruppen zu beeinflussen. Aber erst schauen wir, was beeinflusst denn unser Ernährungsverhalten? Also was sind da die großen Barrieren? Wie können wir denn diese Barrieren aushebeln? Also was brauchen wir da? Welche Instrumente? Wo können wir ansetzen? Auf welcher Ebene? Und wie können wir das dann tatsächlich verändern? Da versuchen wir Interventionen zu entwickeln und auch zu testen. Und was wir insgesamt versuchen, ist dadurch, das ganze System Richtung Nachhaltigkeit zu schieben. Und das mit den Indikatoren, das ist nicht so einfach, wenn wir Umwelt uns anschauen. Wir haben Umweltingenieure da drin, wir haben Leute, die machen True Cost Accounting. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der wahre Kostenansatz von Lebensmitteln, aber auch Gesundheitsexperten und soziale Ungleichheit, dass wir das alles mit in ein Paket nehmen und gucken, welches Verhalten ist denn noch das Bessere dann? Und dann kommt es wieder, es kommt darauf an. Da stehen wir gerade, wir stehen gerade daran zu entscheiden, welche Verhaltensweisen nehmen wir wirklich für welche Zielgruppe. Und die sind sehr unterschiedlich. Ich kann sagen, in Polen, da war Fleischkonsum zu reduzieren gar keine Option. Die haben gesagt, das machen wir nicht, das kriegen wir nicht durch, weil das sozial nicht akzeptiert ist. Und dann nehmen wir das zum Beispiel nicht. Da nehmen wir jetzt mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte und so weiter. Also dass wir darauf schauen. Und so haben wir in jedem Land andere Zielverhalten.
Ich finde das immer ganz spannend, beziehungsweise man kommt dann ja eben bei dieser Frage raus, wie kann so eine Transformation im Endeffekt konkret eben aussehen und erreicht werden? Was kann getan werden? Sie haben es jetzt ja auch schon ein bisschen angerissen. Man kommt oft bei der Rolle einer fleischreduzierten Ernährung raus. Oder ich studiere auch im Fachbereich 09. Man landet oft bei einem Konzept, das diese Ansprüche einer nachhaltigen Transformation bzw. Ernährung erfüllen soll, nämlich die sogenannte Planetary Health Diet, also ein Ernährungsmodell, das besagt, wenn sich alle Menschen dieser Erde daran orientieren würden, dass die Ressourcen und die Grenzen unseres Planeten geschont werden würden. Wie schätzen Sie denn dieses Ernährungsmodell ein? Also ist die Planetary Health Diet die nachhaltigste Form, sich zu ernähren? Oder warum wird genau diese Form der Ernährung im Nachhaltigkeitskontext so oft herangezogen?
Die Planetary Health Diet hat auf jeden Fall das Potenzial. Sie ist nicht perfekt, aber wir werden keine perfekte Ernährungsweise finden. Ne? Aber die Eat-Lancet-Kommission hat da 2019 wirklich einen großen Meilenstein geschaffen, indem sie die Planetary Health Diet vorgeschlagen hat, mit Hilfe dieser Ernährungsweisen ist es möglich, die planetaren Grenzen einzuhalten. Und sowohl sich gesund als auch für die Umwelt gesund, also menschliche und erdliche Gesundheit quasi zu haben. Und das Prinzip ist natürlich viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und so weiter, Fleisch reduzieren. Das heißt ja immer, Fleisch ist so ein emotionales Thema und das heißt immer, kein Fleisch, das geht nicht. Und das sagt die Planetary Health Diet ja auch gar nicht. Die sagt nur weniger rotes Fleisch, weniger Zucker, weniger verarbeitete Lebensmittel. Und was sie sehr interessant macht, wir arbeiten sehr viel mit ihr, weil sie tatsächlich den Raum gibt, oder ein Anker für uns, eine Referenz, wo man wirklich sicher sein kann, dass hier bin ich ungefähr im nachhaltigen Bereich, ja, Richtung Umwelt und Gesundheit. Und sie gibt uns einen Rahmen vor, sie gibt ja eine Bandbreite von Mengen, die man verzehren kann. Und das heißt, das kann ich dann natürlich auf die Zielgruppe anpassen. Das ist ein Erwachsener, ein gesunder Erwachsener braucht ja eine ganz, ganz andere Menge als jetzt Kinder oder ältere Menschen oder andere Zielgruppen, ja. Wenn ich dann an Adipositas denke oder so. Und auch geografisch macht das nicht immer Sinn, so viel Obst oder Nüsse zu verzehren, wenn es da die gar nicht gibt, wenn ich die erst groß importieren muss oder wahnsinnig viel Wasser verbraucht werden muss und so, dann ist das auch nicht mehr nachhaltig. Also wie kann man da die Ernährungsweisen entsprechend anpassen, dass sie geografisch, aber auch für die jeweilige Zielgruppe wirklich passt? Und da hilft uns die Planetary Health Diet, weil sie so eine Bandbreite an Verzehrsmengen pro Lebensmittelkategorie gibt und man relativ frei innerhalb der Kategorien auch ist. Und es ist ja natürlich nicht eine, also wo man sich wirklich nur dran halten muss, stupide, sondern als Richtlinie, als Leitfaden hilft das sehr gut.
Das ist ja auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn ich weiß, okay, ich habe da gewisse Freiheiten, ich habe da so ein Modell oder so einen Leitfaden. Genau das, was Sie meinten, diese Barrieren mitunter abzubauen, einfach weil man weiß, okay, das ist jetzt nichts, was ich zwanghaft machen muss, sondern es gibt mir diese Freiheiten. Denn das Verhalten, haben Sie ja gesagt, da gibt es diese Barrieren. Und die Frage ist, wie man genau zu dieser Lücke kommt, die wir am Anfang ja ein bisschen rausgearbeitet haben schon, die Lücke davon, was möchte ich eigentlich und wie kann ich es umsetzen? Und dass Sie da eben sehr viel mit Interventionen arbeiten. Eine Verhaltensinvention, die ganz oft auch im Ernährungskontext zitiert wird oder eben herangezogen wird, ist das sogenannte Nudging. Wir würden mal fragen, was bedeutet denn eigentlich dieses Nudging und wie das im Ernährungskonzept oder im Ernährungskontext genau aussehen kann und ob Sie da schon irgendwelche Beispiele haben, die sich vielleicht als besonders wirksam herausgestellt haben.
Ja, Nudging bedeutet, dass man Menschen sanft in eine gewünschte Richtung lenkt, ja, ohne ihnen aber die Alternativen zu verbieten. Und ich glaube, das ist das Wichtige hier. Und Nudging hat durchaus seine Berechtigung und funktioniert für gewisse Zielgruppen, gewisse Verhaltensweisen in gewissen Situationen sehr gut. Ich kann ein Beispiel geben, das ist die Standardoption, der Default. Der funktioniert eigentlich immer wirklich gut. Was heißt der Default? Der heißt tatsächlich zum Beispiel, dass das vegetarische Gericht die Standardoption ist und ich ein Opt-out machen muss, um dann Fleisch zu essen. Also, und das ist immer schwieriger, weil wir sind, wenn es uns eher relativ egal ist, dann nehmen wir eher die Standardoption und wollen uns nicht noch anstrengen. Also wir sind erstmal von Natur aus faul. Und wir müssen, wenn wir Energie aufwenden müssen, um woanders hinzukommen, dann muss uns das wert sein. Und deswegen ist so eine Standardoption immer ganz geschickt. Das funktioniert ganz gut. Das sieht man auch bei der Organspende ganz viel. In den Ländern, in denen man automatisch per Default Organspender, Spenderin ist, da sind die Quoten bei über 80%. Hier in Deutschland sind das, glaube ich, 13% oder so, weil man Opt-in hat. Und so kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viel Kritik an den Nudging, weil das heißt, es schneidet meine Freiheiten an, ich werde gelenkt, wer sagt denn überhaupt, was die gewünschte Richtung ist und so weiter. Und ja, da muss man aufpassen, dass man wirklich guckt, was ist denn die gewünschte Richtung, was ist denn gesundes Verhalten und möchten alle Menschen gesundes Verhalten, also muss ich das machen. Ne? Andererseits sind wir die ganze Zeit genatscht, wenn man so möchte. Wenn Sie im Supermarkt gucken, der Supermarkt ist ja nicht umsonst immer relativ gleich aufgebaut. Der ist genau so aufgebaut, damit wir genau so konsumieren, wie wir konsumieren. Also wir sind die ganze Zeit irgendwie getrieben von unserer Umwelt und gar nicht so autonom, wie wir es gern sein möchten eigentlich. Vielleicht noch 2, 3 kleine Beispiele zu Nudges, die mich mal wieder erstaunen im Lebensmittelbereich. Ist in Kantinen, wenn man zum Beispiel kein Tablett gibt, dann nimmt man weniger Essen, weil ich gar nicht so viel aufpacken kann. Das sind so simple Sachen. Wenn das Salatbuffet am Anfang steht, das heißt ein Choice Architecture, mir am Anfang steht, dann ist der Teller schon voll. Wenn ich mir der Salat auch voll, dann kann ich nachher nicht mehr so viel ungesündere Lebensmittel vielleicht nehmen. Kleinere Teller essen wir weniger, grüne Teller essen wir eher Gemüse und so weiter. Wir sind wirklich einfach zu manipulieren oder lassen uns gern einfach manipulieren. Wichtig ist hier vielleicht, das Nudging greift nicht, wenn ich bewusste Entscheidungen treffe, wenn ich wirklich die Absicht habe und das auch durchziehen kann. Aber gerade im Ernährungskontext sind über 80% unserer Entscheidungen unbewusst, automatisch, routiniert. Und da greift das Nudging rein. Ja, das versucht diese Mechanismen, wo wir automatisch zur ungesünderen Option greifen, dass sie die andere Option einfacher macht, zum Beispiel.
Jetzt haben wir ja schon viel über die Verbraucherlücke und die sogenannten Barrieren gesprochen. Man sieht also, das menschliche Verhalten und wie wir eben Entscheidungen treffen, ist ein sehr komplexes Gefüge. Es ist nicht immer auf einzelne Gründe oder unbedingt auf rationales Handeln zurückzuführen, wie wir gerade schon beim emotionalen Thema Fleischessen gesehen haben. Und aufgrund dieser Komplexität sind einzelne Interventionen meistens ja nicht ausreichend. Also es wird ja oft behauptet, dass es vielleicht am Informationsmangel liegt oder dass es einfach nur mehr Bildungsangebote bräuchte, um nachhaltiges Verhalten insgesamt zu fördern. Deshalb ist eigentlich spannend, welche Rolle würden Sie hier denn dem Nudging zuschreiben und wo liegen denn die Grenzen dieser Verhaltensintervention des Nudgings? Gibt es da vielleicht noch andere Interventionen, die im Kontext von nachhaltigem Konsum besonders gut funktionieren? Und gibt es vielleicht auch was seitens der Politik noch getan werden könnte oder sollte, um insgesamt nachhaltige Konsumweisen mehr zu unterstützen?
Also auf jeden Fall sind Bildung und Informationen wichtig, das kann man sagen. Wir wissen aber, dass sie nicht ausreichend sind. Also wenn sie nicht da sind, dann kommen wir gar nicht weiter. Aber wenn sie dann da sind, dann schaffen wir auch noch nicht den Sprung von der Absicht zum Verhalten tatsächlich. Oder nur sehr schwer. Da muss man schon wirklich sehr, sehr viel Selbstkontrolle haben die ganze Zeit, wenn man Konsumentscheidungen trifft. Also Bildung und Informationen sind sehr, sehr wichtig, aber nicht ausreichend. Und das Nudging kann hier helfen, gerade in diesen unbewussten Entscheidungen. Wir können nicht jede Entscheidung wirklich erstmal pro und contra abwägen. Wir können keine Kosten-Nutzen-Analyse für jede kleine Entscheidung. Sonst müsste ich morgen schon anfangen, stehe ich jetzt auf oder nicht? Was ist der Nutzen, was sind die Kosten? Putze ich mir die Zähne? Ja, nein und so weiter. Wenn ich das alles erstmal abwägen muss, dann würden wir nicht übers Frühstück hinauskommen über den Tag. Und deswegen machen diese automatischen, bewusst, unbewussten und routinierten Entscheidungen auch sehr viel Sinn, dass wir die haben und nutzen. Sie sparen unheimlich Ressourcen. Und da greift das Nudging ein, aber es ist kein Allerheilmittel. Also es hat eine relativ geringe Eingriffstiefe, das ist das Nette. Und ich kann das mit simplen Mitteln eigentlich, immer kann ich ganz gute Effekte nehmen. Aber das eine Problem ist, dass sobald ich den Nudge rausnehme, ist das Verhalten auch eigentlich wieder da. Und das andere ist, ich kann nicht über eine richtig große Population nudgen. Das wird sehr schwierig. Ich kann wirklich immer nur gezielt, meist lokal, vielleicht noch im digitalen Raum ist das ein bisschen weiter. Aber sonst ist das relativ lokal, wo ich nudge. Und insofern müssen wir auch andere Instrumente zur Hand nehmen. Also wir brauchen einen ganzen Instrumentenkoffer. Und das nicht nur von uns in der Verbraucherforschung und Verbraucherinnenforschung auf der Individualebene, sondern wir müssen auf alle Ebenen gehen. Wir müssen alle Akteure mit an Bord holen. Sie haben die Politik genannt. Die muss die Verantwortung übernehmen, dort, wo es Marktungleichheiten gibt, Informationsasymmetrien und so weiter, ja, dass sie da eintritt und die Verantwortung übernimmt. Wir müssen aber auch Unternehmen in die Verantwortung ziehen, von den Landwirten und Landwirtinnen bis hin über die Produktion, Lebensmittelproduktion, den Handel, nachher aber auch die Entsorgung. Da genauso, ne? Was machen wir mit den Abfällen? Können wir die nochmal irgendwie wieder nutzen? Und es gibt andere Mittel, es gibt von der Politik her zum Beispiel sehr vielversprechende Sachen wie Preisgestaltung und Subventionen, sprich Steuern und Subventionen tatsächlich auf Lebensmittel, dass man da in die gezielte Richtung geht. Das muss aber auch richtig gut implementiert sein. Wenn das nicht gut implementiert ist, schauen wir uns die Fettsteuer in Dänemark an, die war nur 18 Monate da und dann wurde sie wieder abgeschafft, weil sie einfach nicht gut implementiert war. Andere Sachen sind natürlich Labeling, die funktionieren, aber das dauert viele Jahre, bis man wirklich ein Label so weit etabliert hat, dass das auch genutzt wird. Wir kennen das Bio-Label und so weiter, das wird auch genutzt. Fairtrade hat sich ziemlich durchgesetzt, aber es muss glaubwürdig sein, es muss authentisch sein, es muss von unabhängigen Organisationen gemonitort und auch vergeben werden. Weil sonst wird das nicht akzeptiert. Ne? Wenn die Industrie sich das selber gibt, dann ist das so eher weniger glaubwürdig erstmal. Und dann gibt es natürlich Regulierungen und Anreize. Also man kann auch über Verbote und so weiter nachdenken. Das wird immer nicht gern gehört. Aber natürlich helfen die, die haben die tiefste Eingriffstiefe. Und da muss man gucken, wo man wirklich was einsetzt. Welchen Instrument aus dem Koffer zieht man und welche Kombination wirkt wirklich am besten. In welche Richtung wollen wir auch als Gesellschaft? Das müssen wir natürlich gemeinsam bestimmen.
Und gerade diese Unterstützung zu politischen Vorhaben, die genau das vielleicht ja umsetzen können, also Anreizsetzung, Verbote oder eben zum Beispiel Steuern. In Großbritannien hat man ja zum Beispiel auch die Zuckersteuer auf Limonaden. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Also die Leute müssen ja auch sehen, okay, dass das ein wichtiges Thema und darauf aufbauen, wenn sie sagen, das ist ein wichtiges Thema, okay, deswegen muss ich auch diese oder jene Politik, die würde ich jetzt unterstützen. Und da spielt wieder Information eine wichtige Rolle. Also wir haben ja gesagt, Bildung und Information sind wichtig, aber nicht ausreichend. Und genau zu diesem Informationsgap haben sie auch eine sehr interessante Studie mitpubliziert in Nature Climate Change zum Thema ökologischer Fußabdruck. Da würde ich gerne mal einfach, dass Sie das mal vorstellen, weil es eben genau in diese Lücke reingeht. Von wegen, ich habe die Information und was heißt das für eine politische Unterstützung?
Genau, da ging es um die Wahrnehmung von Emissionsungleichheiten, also CO2-Emissionen. Wir haben das in 4 Ländern durchgeführt. Wir haben die Top 10% Einkommensklasse, also die Reichsten in jedem Land befragt. Und dann haben wir die Bottom 90, haben wir genannt, also die anderen 90% befragt. Und haben gesagt, was schätzen Sie denn, hier ist der durchschnittliche CO2-Emissionen in Ihrem Land. Was schätzen Sie denn, wo sind die unteren 50%, wo sind die Top 10 und wo sind die Top 1%? Und was wir gesehen haben, ist, dass eine riesen Fehlwahrnehmung in der Emissionsungleichheit stattfand. Also gibt es in allen Ländern, das war unabhängig. Wir haben Dänemark, Indien, Nigeria und die USA da drin. Also sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen Einkommenslücken oder Gaps und mit sehr unterschiedlichen CO2-Emissionen. Und wir haben hier gesehen, dass tatsächlich völlig unterschätzt wurde, wie viel die Top 1 und Top 10% emittieren, also weit drunter. Und selbst die unteren 50%, deren CO2-Emissionen wurden völlig überschätzt. Die Ungleichheit wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Die ist viel extremer, als sie wahrgenommen wird. Und je geringer die Emissionsungleichheit wahrgenommen wurde, umso weniger Akzeptanz für klimapolitische Maßnahmen haben wir gefunden. Also je höher die Ungleichheit wahrgenommen wird, desto eher eine Akzeptanz für klimapolitische Maßnahmen. Und je geringer, desto weniger. Und das ist natürlich ein Problem für die Akzeptanz von klimapolitischen Maßnahmen. Wenn die Ungleichheit, die tatsächlich existiert, die wir nachweisen können, die wir jetzt messen können, wenn die überhaupt nicht wahrgenommen wird und dann die Akzeptanz beeinflusst von solch politischen Maßnahmen. Genau.
Genau diese Studie wurde auch in einem Artikel der Zeit zum Jahreswechsel aufgenommen. Da war im Prinzip so ein bisschen, kam ein Plädoyer raus, dass genau auf dieser krassen Ungleichverteilung des Fußabdrucks, das ja im Prinzip ein möglicher Weg ist, das, was man oftmals sagt, was unterschiedlich wäre. Also dass, wenn man jetzt eine stark regulierende Umweltpolitik machen würde oder in bestimmte Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel eine hohe CO2-Steuer oder ähnliches einführen würde, dass es als sozial ungerecht wahrgenommen würde. Aber dass genau die Tatsache, dass im Prinzip dieser Fußabdruck sehr ungleich verteilt ist, würde genau dem ja ein bisschen entgegenspringen. sprechen. Also dass da im Prinzip ein möglicher Weg ist, um genau diese soziale Gerechtigkeit und eine ökologisch ambitionierte Herangehensweise und Steuerung, dass das eigentlich doch zusammenzuführen wäre, obwohl es sehr oft als ein Unterschied dargestellt wird.
Genau da liegt der Punkt, das ist wirklich abhängig von dem Design, von der Implementierung dieser Steuer. Wie wird sie genau implementiert, wenn man jetzt die CO2-Steuer nimmt? Ja, egal mal, ob das jetzt machbar ist erstmal oder nicht. Aber wir müssen schauen, welche Verhaltensweisen sind denn die, die zu CO2-Emissionen zum Beispiel führen? Sind das die Flugreisen? Sind das, wenn ich 4, 5 Häuser habe, habe ich natürlich einen höheren CO2-Fußabdruck, weil ich da heizen muss und Strom brauche und so weiter. Da ist der Lebensmittelbereich, glaube ich, relativ gleich verteilt über die Einkommensgruppen. Ja, da würde ich den Lebensmittelbereich jetzt mal kurz rausnehmen. Aber da, dass man das dann so designt, dass tatsächlich möchte ich jetzt jemanden, der sich einmal im Jahr eine Urlaubsreise leisten möchte oder kann nur einmal im Jahr und dann irgendwo hinfliegen möchte, kann ich dem das verbieten oder möchte ich das denen verbieten, die wirklich 3, 4 Mal im Monat irgendwo hinfliegen und sich das auch einfach, weil sie es sich leisten können, ja. Und das ist natürlich, jetzt kommen wir in eine heikle politische Sache, aber natürlich sollten wir die adressieren, die auch die hohen CO2-Emissionen verursachen. Aber da ist genau die Kunst dann im Design, wie komme ich genau daran, ohne die anderen zu benachteiligen. Ja? Das ist, wie kann ich das wirklich verteilungsgerecht designen und einsetzen.
Genau, also jetzt haben wir im Prinzip so einen großen Wrap-up gemacht. Wir haben so ein bisschen bei Ernährung angefangen und kamen immer mehr über Verhalten auch zu ein bisschen größeren politischen Folgen, die daraus erwachsen, würden jetzt trotzdem mal wieder auf die einzelne Person, in dem Falle sogar auf Sie, wieder zurückkommen.
Genau, es stellt sich ja nämlich die Frage, wenn man sich eben seit Jahren beruflich so intensiv mit nachhaltigem Konsum und Ernährung befasst, hat da die eigene Forschungserfahrung auch Auswirkungen auf das eigene Konsum- und Ernährungsverhalten? Also gibt es da bestimmte Gewohnheiten, die Sie aufgrund Ihrer Arbeit verändert haben bei sich selbst?
Also Kleinigkeiten sind zum Beispiel gerade im Ernährungsbereich, dass wir uns pescetarisch ernähren, dass kein Fleisch mehr esse. Aber dass wir auch zum Beispiel Einkaufslisten schreiben oder jetzt neuestens bestellen wir im Voraus. Weil wenn man Voraus bestellt, dann kauft man nicht natürlich immer Fett. Um das zu vermeiden. Solche Kleinigkeiten, die machen wir. Ich muss aber auch sagen, ich habe 10 Jahre in Kopenhagen gelebt und hatte 10 Jahre kein Auto und bin mit dem Fahrrad gefahren und lebe jetzt quasi nicht nachhaltiger, weil jetzt lebe ich hier auf dem Land und habe ein Auto. Also und dann macht das, wie viel macht das weniger Fleischkonsum aus? Ich kann das nicht perfekt. Es kommt wirklich darauf an, dass es auch einfach gemacht wird. Ich kann es besser erklären als andere. Das macht es auch nicht leichter.
Und um jetzt nochmal einen kleinen persönlichen Abschluss zu finden, haben Sie einen persönlichen Tipp hier für unsere ZuhörerInnen, wie Sie im Alltag nachhaltiger konsumieren können? Also gibt es da eine einfache Verhaltensänderung oder einen Nudge, den Sie selbst anwenden, den Sie empfehlen? Haben Sie einen Lieblingsnudge?
Ein Lieblingsnudge ist tatsächlich, dass ich nur Bargeld mitnehme und keine Karte, was aber schwierig ist mittlerweile. Dass man gar nicht so viel kauft. Wir müssen eigentlich noch weniger machen. Und dann haben wir es und dann sind wir schon so viel nachhaltiger. Also weniger kaufen, weniger essen. Dann haben wir ganz viele Probleme schon eigentlich erledigt. Aber weniger zu tun fällt uns so schwer, weil wir könnten die Zeit ja wunderbar füllen. Wir sind ja alle super gestresst und haben so fragmentierte Zeit. Wir könnten die Zeit ja mit einem Buch lesen verbringen, mit Freunden zusammen zu sein. Aber wir konsumieren ständig irgendwas. Wir müssen auch, selbst wenn wir mit Freunden weggehen, dann essen wir ja oder trinken was oder machen irgendwas, gehen ins Kino oder sonstiges. Wir müssen immer konsumieren. Und insofern einfach tatsächlich weniger.
Ja, dann vielen Dank, Frau Professor Dr. Gwotsch, für Ihre Zeit und dass Sie so gut auf unsere Fragen eingegangen sind. Alle wichtigen Projekte oder Publikationen, über die wir heute gesprochen haben, packen wir euch natürlich wieder in die Shownotes zusammen mit den Kontaktmöglichkeiten und Informationen zum BFN, falls ihr uns noch nicht so gut kennen solltet. Außerdem ein kleiner Werbeblock, weil wir so schön über den ökologischen Fußabdruck gesprochen haben. Den könnt ihr natürlich mit gängigen Suchmaschinen im Internet selbst herausfinden. Ich persönlich empfehle ja, den bei einem Infostand des BFN berechnen zu lassen. Da habt ihr zum Beispiel beim Open Campus Day die Möglichkeit. Und außerdem möchten wir uns nochmal kurz beim Zentrum für Materialforschung bedanken, dass wir ihr Podcast-Equipment benutzen dürfen. Vielen Dank dafür, das können wir auch nochmal verlinken. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt nachhaltig.
Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank.